Kurt.
Moin, Lukas.
Grüß dich, Lutz.
Ich werde gleich in der Folge das Pflaster ganz schnell abziehen, damit wir das hinter uns gebracht haben. Wir werden über den DFB-Pokal sprechen und natürlich über die Bundesliga. Und ich habe eine kleine Überraschung für dich. Worüber wollen wir noch sprechen? Eigentlich schon war es das schon, oder?
Ja, eigentlich war es das schon. Also ich habe international noch eine Kleinigkeit, aber das klingt schon nach genug Stoff für eine Folge.
Sieht gut aus. Dann gehen wir hiermit rein in Folge 63 der Couch Capitanos. Hier kommt das Intro. Lass uns am besten direkt zu Anfang drüber sprechen. Ich habe das Spiel selber nicht gesehen, Leverkusen gegen Köln. Ich habe es nur im Ticker verfolgt und hatte schon gedacht, es wird eine sehr, sehr freudige Couch-Capitanus-Folge, als ich dann das zwischenzeitliche 2:0 gesehen habe. Als ich dann den Ausgleich in der regulären Spielzeit gesehen habe, bevor es in die Verlängerung ging, habe ich gedacht, es wird wahrscheinlich doch keine sehr freudige Couch Capitanos Folge, zumindest von deiner Seite. Führ uns doch mal durch deine Gefühlswelt des DFB-Pokal Viertelfinals. Viertelfinale ist das schon? Jesus Christus, das wäre ja, okay, ich möchte nicht weiter bohren. Sag doch einfach mal, wie war das so für dich?
Oh, bitter. Ich glaube, das war eine der bittersten Niederlagen der letzten Jahre, vielen Jahre, ehrlicherweise. Also das hat richtig wehgetan. Die Erwartungen waren ja gering. Ich glaube, im Umfeld hätte es niemanden überrascht, hätten wir mit 3-4 Dingern Differenz verloren. Leverkusen, brutaler Favorit. Und wir haben das richtig vernünftig gemacht. Das Spiel wurde ja auch ARD, ZDF, ich weiß gar nicht mal, auf jeden Fall frei empfänglich empfangen. Gesendet und dementsprechend hatten wir, so fühlte es sich zumindest an, Fußball Deutschland auch auf unserer Seite. Es war sehr, sehr tapfer. Wir gehen 1-0 in Führung mit dem Pausenpfiff. Wir gehen 2-0 in Führung nach einem Konter und da hast du richtig gemerkt, scheiße, hier ist eine Sensation drin. Dann fällt der Anschlusstreffer ein bisschen billig nach einem Einwurf, auch zu früh. Leverkusen erhöht dann natürlich den Druck, aber wir verteidigen das halt wirklich mit Mann und Maus und viel Herz weg. Und es war auch das ganze Spiel so, dass du gesehen hast, das ist so eigentlich so einer dieser Tage. Leverkusen hat es überhaupt nicht geschafft, die Leistung auf den Platz zu bringen, die sie so auszeichnet. Die haben nicht brilliert, die waren nicht unfassbar gut. Es war kein Klassenunterschied. Sie waren feldüberlegen, hatten mehr Ballbesitz und haben uns eingeschnürt, aber denen ist nichts eingefallen. Also es war, das war schon in Ordnung. Also wirklich, wirklich gut. Es war ein sehr hitziges Spiel. Es gab meiner Meinung nach ein paar wilde Entscheidungen vom Schiedsrichter. Und dann, ja, also dann bleibt mir irgendwie auch die Spucke weg, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich da noch zu sagen soll. Zaubert der Ref 8 Minuten Nachspielzeit aus dem Hut. Und ich werde auch in 10 und 15 Jahren nicht verstehen, wo er die hernimmt. Also das ist, ich will es nicht verstehen. Und auch die, also selbst 6 wäre zu viel gewesen. Finkgräfe lag 2:27, glaube ich, handgestoppt, verletzungsbedingt auf dem Rasen. Das heißt, wenn du da irgendwie 2,5, 3 Minuten gibst, gut. Wenn du dann nochmal irgendwie für das eine Tor oder für die beiden Tore nochmal eine Minute drauf gibst, von mir aus 2 und bist du bei 4, 5 Minuten. Und alles, was darüber hinausgeht, ist kriminell. Kann ich gar nicht anders sagen. Ja, also ich verstehe es wirklich nicht. Und ja. Dann in der 96. macht Schick das 2-2. Dann geht Leverkusen in Führung. Wir sind wieder dran und dann machen wir sogar noch den Ausgleich in der zweiten Hälfte der Verlängerung. Das pfeift er uns dann weg, weil es abseits ist. Und
Millimeterarbeit. Wir haben das Lineal nochmal angelegt.
Also das, ja, also das hat dann irgendwie das Fass komplett zum Überlaufen gebracht. Es gibt ja diverse Einstellungen, Kameraperspektiven, Kameraeinstellungen, kannst dir die Standbilder reinziehen und Wir müssen über diese Regel, über diese Abseitsregel sprechen. Also das sind Millimeter, je nachdem, wo du die Linie ziehst und wo du, in welcher Millisekunde du entscheidest, wann Ballabgabe stattgefunden hat von Tigges. Und dann ist das deswegen Millimeterarbeit, weil irgendwer entscheidet, das ist jetzt nicht mehr der Oberarm, sondern das ist jetzt der Mittelarm oder die Schulter oder der Unterarm. Und mit der Schulter dürfte man ja Tore erzielen und dann wird's illegal, also dann nicht mehr, dann ist es Abseits oder nicht. Und ich schwöre dir bei Gott, mal abgesehen davon, dass dieses im Zweifel für den Angreifer und was, ne, alles, also es existiert de facto nicht im Regelwerk. Ich schwöre dir bei Gott, hätte der Arm gleiche Höhe gehabt, die Schulter, ja, und er hätte den Ball mit der Schulter reingemacht, dann schwöre ich dir, in 1000 Jahren hätte er das Ding wegen Hand weggepfiffen. Ja, also genau so wäre es gekommen. Und das führt halt dieses ganze Ding für mich so dermaßen ad absurdum. Du merkst, ich kriege schon wieder Puls. Das hat richtig wehgetan.
Ich fand's witzig, oder ich fand's, war ja passend eigentlich dazu, dass ich mich ja letzte Folge noch dafür ausgesprochen habe, diese ganz knappen Abseitssituationen einfach nicht mehr abzupfeifen und einfach zu sagen, ja, wenn wir es nicht klar sehen, dann nehmen wir es halt auf jeden Fall nicht zurück. Gerade wenn es in Situationen auch initial nicht abgepfiffen wurde, dann lassen wir das halt einfach stehen, weil das ist ja wirklich einfach nur absoluter Quatsch. Gerade wenn man auch nicht die Technik nutzt, die ja bei der EM im Einsatz war, dass man über ein Chip oder über Messgeräte zeigen konnte, ab wann genau der Ball gespielt wurde oder ob die Hand den Ball berührt hat, um Handspiele zu klären. Solange man das nicht nutzt, finde ich, wie du gerade gesagt hast, den exakten Moment des Abspiels abzupassen, wann der Ball den Fuß wirklich verlässt, das ist, da sitzt du da für eine Viertelstunde und musst das Spiel unterbrechen, bis du das hundertprozentig draus hast. Deswegen, ey, lass diese Tore bitte einfach stehen. So, nehmt die nicht zurück. Wie war das? War das initial abgepfiffen oder haben
nein.
sie im Nachhinein geschaut?
Nein.
Ja.
Also wenn du es dann nicht siehst, gleiche Höhe gesehen.
Und dann sollte man das auch einfach stehen lassen. Also ja. Sehe ich ganz genauso wie du. Der VAR auch dieses Wochenende wieder beim HSV-Spiel auch keine gute Arbeit geleistet. Es war kein richtig starker Elfmeter. Der erste Elfmeter, der zuerst in der Situation gegeben wurde und dann zurückgenommen wurde. Der Kommentator von Sky hat es aber perfekt zusammengefasst in den Highlights, indem er einfach gesagt hat, das ist keine klare Fehlentscheidung. Wenn der Schiedsrichter die Entscheidung in dem Moment trifft und der stand relativ gut, um das zu sehen und so zu bewerten, dann kannst du es auch nicht zurücknehmen. Da darf sich der VAR gar nicht einschalten, weil es keine klare Fehlentscheidung war. Und da sind wir halt wieder bei diesem elendigen, nervigen Thema, dass du keine Einheitlichkeit hast, wann der eingreift, wann er nicht eingreift. Manche Regeln sind dann einfach so knapp, dass du einfach die gleichen Diskussionen führst wie mit oder ohne Videoschiedsrichter. Und da müssen wir einfach von wegkommen. Da müsste es einfach klare Lösungen für geben. Und entweder wir sagen, ja, wir können es nicht 100% sagen, deswegen bleibt die Entscheidung stehen. Oder es ist so eindeutig und der Videoschiedsrichter greift ein und man kann es über overturn, also verändern. Aber diese Hickhack-Dinger halte ich nichts von.
Nee, und letzten Endes, wenn du dir auch nochmal ganz kurz, wir springen gerade ein bisschen HSV im Ligaspiel und Köln-Pokal, aber letzter Gedanke dazu, wenn du dir die Standbilder auch reinziehst, also bewegt und Standbilder, Rondic, also unser Stürmer, startet sichtlich mit 99,9% seines Körpers hinter dem Innenverteidiger.
Die Beine,
alles.
Die Beine
Knie,
sind
alles.
Meter, Meter hinter denen von den Leverkusenern. Also der ist quasi in der Vorwärtsbewegung, aber die Beine, und klar lehnt er sich dann in die eine Richtung. Man kann auch mit dem Kopf ein Tor erzielen, aber da kannst du nicht davon sprechen, dass der einen klaren Vorteil hat, wenn der Leverkusener sogar näher am Tor steht mit den Beinen und nur wenn man sich nach vorne lehnt, dann zu sagen, ja, aber dann ist er ja schneller am Ball. Ja, er muss die Beine schon auch erstmal noch bewegen, um Richtung Ball laufen zu können. Da kannst du doch dann nicht sagen, ja, nee, ist ein klarer Vorteil, weil seine Schulter ist mit der Spitze am Gegenspieler vorbei im Abseits. Also, nee, ich kann das total verstehen, dass man da gefrustet ist, weil es einfach ein Quatsch ist. Quatsch abseits ist.
Ja. Also meine Gefühlswelt, lange Antwort, ich war total konsterniert und schlecht, genau. Aber ja. Ist abgehakt, wir sind trotzdem super stolz, es war eine echt, echt gute Leistung und wir haben überhaupt nicht das angeboten, was gefragt wurde, nämlich eine Klatsche. Also kann man stolz drauf sein. Und jetzt hat man, um kurz den Bogen in Liga 2 und den heutigen Spieltag zu schlagen, du hast ihn ja mit dem HSV schon aufgemacht, kann man auch sagen, Gott sei Dank haben sich die 120 Minuten und dieser Kampf nicht gerecht, denn wir haben heute zu Hause in einem Arbeitssieg, mit einem Arbeitssieg 1-0 gegen Schalke gewonnen, die Tabellenführung behauptet. Die Jungs waren völlig platt, das hast du gesehen, es war insgesamt kein dolles Spiel. Schalke konnte aber nicht und ist auch einfach wirklich schlecht gewesen, muss man sagen. Schon bitter, was aus denen geworden ist. Und wir haben das gemacht, das Nötigste, was irgendwie für 3 Punkte notwendig war. Kurz auf den HSV eingegangen, das habe ich mir tatsächlich angeguckt und dachte mir nur so, alter Lachs, Davy Selke kenne ich ja nun mal auch, alter Geißbock. bei dem ersten Elfmeter, den ihr hättet kriegen können, bin ich bei dir, da kann man auf jeden Fall sagen, komm, gib den, aber den in der Nachspielzeit dazu geben, ich habe es dir schon aufgesprochen, solche Elfmeter will ich als Fußballfan einfach nicht sehen. Selke und sein Gegenspieler rangeln sich gegenseitig irgendwie zugrunde, beide gleichermaßen. Selke will nichts anderes als den Elfmeter, lässt sich in den Mann reinfallen und klammert dabei noch selbst und kriegt dann den Pfiff. Lucky Punch für euch, ihr müsst solche Spiele gewinnen, wenn ihr aufsteigen wollt. Das tut er jetzt auch im Vergleich zu den letzten 6-7 Jahren. Deswegen wird es wahrscheinlich auch reichen dieses Mal. Aber grundsätzlich als Fußballfan will ich solche Elfer nicht sehen.
Nee, ich auch nicht. Ansonsten bin ich da bei der Tatsachenentscheidung. Das war, wenn man sich die Bilder anguckt, nicht genug, um es umzudrehen, weil am Ende habe ich es so gesehen, dass der Verteidiger Selke auf jeden Fall klar daran behindert, den Schritt zum Ball zu gehen. Und ja, natürlich hat Selke die Hand am Trikot des Gegners, hat er immer. So, aber das macht, glaube ich, auch jeder Stürmer, gerade wenn man so ein klassischer Wandstürmer ist und viel mit dem Rücken zum Tor steht, dann gehört das dazu. Letztendlich bringt aber der Verteidiger, so wie ich es wahrgenommen habe, aus dem Gleichgewicht, sodass er überhaupt keine Möglichkeit hat, zum Ball zu gehen. Und man muss, finde ich, auch noch dazu sagen, dass der Verteidiger gar kein Interesse hat, sich überhaupt Richtung Ball zu orientieren. Hätte man den überhaupt nicht gegeben, hätte ich auch nicht geschrien und gesagt, das muss der VAR sich angucken, weil das ist ein klarer Elfmeter. In der Situation würde ich sagen, ja, ist ein softer Elfmeter, aber am Ende ist es okay. Und gerade auch mit der ersten Entscheidung, wo der VAR eingegriffen hat, obwohl er es eigentlich nicht hätte müssen, würde ich dann sagen, ja, den hat man sich erarbeitet, den zweiten Elfmeter. Und zusätzlich hat man ja auch ein Spiel gesehen, dass der HSV wirklich deutlich bemühter und deutlich stärker war als Münster. Am Ende dann in Summe ein glücklicher, aber verdienter Sieg, finde ich in Ordnung. Lass uns nochmal kurz den Schritt zurück machen, auch zum DFB-Pokal. Da war nämlich noch ein zweites Spiel. Die Stuttgarter sind mal wieder eine Runde weitergekommen und haben es ins Halbfinale geschafft. 1-0 gegen Augsburg durchgesetzt, waren relativ unspektakuläres Spiel, da war ja von beiden Seiten nicht viel zu holen. Wenig Torschüsse, wenig Torszenen, war eher Kategorie umkämpftes Spiel. Ja, viel mehr brauche ich da eigentlich gar nicht zu sagen, außer dass es mich freut, dass Stuttgart wieder weit kommt und ich vielleicht sogar mit einem Auge schon mal Richtung Finale schiele. Wenn da das ein oder andere Losglück noch dabei ist, dann ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass Stuttgart vielleicht noch einen Schritt weitermachen kann. Muss man einfach hoffen, dass man auf Bielefeld oder Bremen trifft. Einer von den beiden wird weiterkommen und dann ist man auf einmal schon im Halbfinale. Aber dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren auf jeden Fall jetzt schon sehr wahrscheinlich eine deutlich stärkere Halbfinalbesetzung, wenn man jetzt schon Stuttgart, Leverkusen hat und eventuell auch noch Leipzig und Bremen, dann sind das richtig knackige Halbfinals. Möchtest du noch was zum DFB-Pokal sagen? Oder wollen wir vielleicht Richtung international schielen? Da hattest du ja gesagt, da hast du vielleicht das ein oder andere Thema mitgebracht.
Ja, ach, zum DFB-Pokal, was soll ich da noch sagen? Ab jetzt ist mir scheißegal, der Wettbewerb, können die machen, was sie wollen.
Ja, kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Es würde mich ab jetzt auch wirklich 0,0 interessieren, also was die Emotionen angeht. Ich gucke mir die Spiele dann natürlich trotzdem gerne an, auch allein schon deswegen, weil sie im Free-TV laufen und ich nicht 8 Abos brauche. Das ist ja immer schon mal gern gesehen, aber ansonsten, ja, ich kann das verstehen. Und gerade wenn man in der zweiten Liga ist, ist bei mir der Fokus immer viel eher darauf, einfach aufzusteigen, als ein Verein wie Köln oder auch der HSV. Weil am Ende muss ich realistisch sein und wissen, als Zweitligist, ich werde den Titel DFB-Pokal, ich werde ihn sowieso nicht holen. Und ob ich dann im Viertelfinale oder Halbfinale ausscheide, das macht natürlich einen Unterschied, weil so ein Pokal-Run Spaß machen kann. Aber wenn mich jetzt vor der Saison jemand fragt, ja, möchtest du ein Finale spielen im DFB-Pokal oder möchtest du aufsteigen, dann brauche ich nicht eine Sekunde überlegen, was ich eher nehme.
Ja, Berlin. Kommen wir mal kurz zu dem, was ich da noch entdeckt habe beim Stöbern, beziehungsweise die Frage an dich, ist dir das auch in die Pipeline gespült worden? Es geht um La Liga, es geht um Real Madrid und es geht um das Real Madrid TV als Kanal für Schiedsrichterschelte. Hast du es mitbekommen?
Nee, okay. Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ich habe gesehen, dass das madrilenische Derby 1-1 ausgegangen ist. Und da habe ich mir sogar noch die Highlights reingezogen. Das war ein ganz nettes Spiel. Aber vom Real TV habe ich nichts mitbekommen.
Okay. Das Real TV ist letzten Endes der clubeigene TV-Sender. Und da herrscht natürlich absolute Meinungsfreiheit, wie du dir vorstellen kannst. Und bei Real Madrid TV ist es so, dass da in letzter Zeit immer intensiver und immer mehr gegen die spanischen Schiedsrichter und das ganze Schiedsrichtersystem gepoltert wird. Und mittlerweile ist das Ganze so zugespitzt, dass in Spanien die Rede vom Klima des Misstrauens ist. Der spanische Verband hat jetzt auch in einem Brandbrief auf Reals Vorwürfe reagiert. Worum geht es überhaupt? Es ist so, dass der Club, also Real Madrid, bei jeder noch so, wie soll ich sagen, zu kritisierenden oder kritisierbaren Video Assistant Referee Entscheidung auf die Barrikaden geht und sagt, dass das System ist korrupt, die Schiedsrichter sind korrupt, alle sind gegen Real Madrid und Zitat, was dort passiert, stellt den Höhepunkt eines völlig diskreditierten Schiedsrichtersystems dar, in dem Entscheidungen gegen Real Madrid ein Ausmaß an Manipulation und Manipulation des Wettbewerbs erreicht haben, das nicht ignoriert werden kann. Also in Madrid ist man richtig, richtig sauer und man glaubt, das System sei darauf ausgelegt, Zitat, sich selbst zu schützen. Das sind alles so Zitate und Meinungen, die da eben kolportiert werden. Und das Ganze hat längere Vergangenheit. Und zwar geht es um den Fall Negreira. Und das ist letzten Endes einen Zeitraum zwischen 2001 und 2018. Also A, einen sehr langen Zeitraum und B, einen Zeitraum, dessen Start schon sehr lange zurückliegt, dessen Ende noch nicht so furchtbar lange zurückliegt. Und innerhalb dieses Zeitraumes soll wohl der FC Barcelona, also der Erzrivale von Real Madrid, etwa 7,3 Millionen Euro an das Unternehmen des früheren Schiedsrichterchefs José María Enríguez Negreira gezahlt haben. Daher auch der Name Fall Negreira. Und man ist sich darüber einig in Madrid, dass diese 7,3 Millionen Euro nicht ohne Zufall vom FC Barcelona an diese Firma geflossen sind, um eben bestimmte Entscheidungen zu begünstigen, die für Barcelona und gegen Madrid gefällt wurden. Die Mann aus Barcelona behaupten seit jeher, dass das natürlich völliger Quatsch ist. Man habe sich nur Beratungsdienstleistungen eingekauft.
Natürlich, ja, ja.
Und dieser Fall bestimmt bis heute auch noch gerichtlich Spaniens Fußball. Es gibt da wohl noch keine wirklichen Gerichtsurteile und Entscheidungen wurden auch noch nicht gefällt. Das ist ongoing. Und das ist das Wilde an dieser ganzen Geschichte ist aber, dass Real Madrid in letzter Zeit nochmal so richtig Fahrt aufnimmt und gegen die aktuell aktiven Schiedsrichter austeilt, immer in Bezug auf diesen Fall. Was insofern absurd ist, als dass von den früheren Aktiven, die also beschuldigt werden, niemand mehr aktiv ist. Und die heutigen Schiedsrichtergespanne nichts mit dieser Firma zu tun haben, geschweige denn diejenigen sind, die die Pfeife im Mund haben, die beschuldigt werden. Und das ist also ein dermaßener Mix, dass ich da saß und das alles gelesen habe und dachte, ey, der spanische Fußball ist in sich auch einfach sowas von kaputt. Es hat schon einen Grund, dass ich mir die Scheiße da gar nicht mehr reinziehe. Das wollte ich noch einmal kurz mitbringen, dir berichten und war gespannt, ob du es mitbekommen hast. Dann hätte ich dich gefragt, was du dazu sagst. Du hast es nicht mitbekommen, vielleicht hast du ja trotzdem was dazu zu sagen.
Ich habe natürlich wie immer trotzdem etwas zu sagen, weil Meinung habe ich, hab ich noch und nöcher. Nee, aber also wie du schon gesagt hast, der spanische Fußball, der ist abhängig von Real Madrid und Barcelona. Die ganze Strahlkraft der La Liga hängt von diesen beiden Clubs ab. Das sind die absolut bekanntesten, größten, besten Vereine, die Spanien hervorgebracht hat und die sie wahrscheinlich auch jemals haben werden. Was da finanziell alles schon passiert ist, gerade auch mit dem FC Barcelona und den Finanzen und die hohe Verschuldung und etliche komische Finanztricks, die sie angewendet haben, um überhaupt noch sich über Wasser zu halten. Da würde mich nicht wundern, wenn man hier und da vielleicht auch mal Gelder gezahlt hat, die man nicht hätte zahlen dürfen, auch wenn es keinen direkten Einfluss gehabt hat, aber einfach aus moralischen Gründen, dass es vielleicht keine gute Idee ist, ein Unternehmen Geld zu zahlen, wo ein aktiver Schiedsrichter beteiligt ist. Das würde mich alles nicht mehr umhauen, weil dafür hat man irgendwie in den letzten Jahren viel zu viel schon erlebt im spanischen Fußball, gerade um die Vereine Madrid und Barcelona. An Madrids Stelle würde ich mich mit Schiedsrichterentscheidungen gerade auf Champions-League-Ebene vielleicht ein bisschen zurückhalten und ob man nicht da an der einen oder anderen Stelle auch durchaus begünstigt wurde oder zumindest nicht benachteiligt wurde. Deswegen, es ist Rumgeheule von den Königlichen, das kennt man irgendwie auch schon, dass die sich immer irgendwie gefühlt einfach als etwas Besseres fühlen und dementsprechend auch eine Sonderbehandlung haben wollen. Da müssen wir dringlichst von wegkommen und gar nicht erst in diese Situation den deutschen Fußball bringen, weil auch die deutschen Vereine, gerade natürlich Dortmund und Bayern alle Mann voran, haben natürlich auch hier und da schon mal damit geliebäugelt, die Vermarktung selber in die Hand zu nehmen nach spanischem Modell, weil da bekommt eben nicht jeder Verein einen bestimmten Betrag von der Liga oder von der Liga ausgehandelten TV-Geldern, sondern jeder ist so ein bisschen für sich selber verantwortlich. Und wenn wir das in Deutschland machen würden, dann wissen wir ganz genau, dann geht das noch weiter auseinander. Von daher, ja, es wundert mich alles nicht, was da passiert und der spanische Fußball ist sanierungsbedürftig, mindestens, würde ich sagen.
Definitiv. Aber gut, das hier soll keine La Liga-Folge werden. Ich fand es nur erwähnenswert und habe damit auch mein internationales Zettelchen schon abgearbeitet.
Ja, ich habe tatsächlich noch einen kleinen Schwank in die Serie A vorgenommen und habe gesehen, dass unter der Woche Florenz das Nachholspiel gegen Inter souverän 3-0 gewonnen hat und richtig gut dasteht rund um Robin Gosens, der überall gute Kritiken einheimst und dort wieder mal seine fußballerische Heimat gefunden hat in der Serie A. Das ist einfach, passt wie Arsch auf Eimer und der Junge fühlt sich da richtig wohl und das lässt diesen Ausflug nach Berlin eigentlich schon wieder komplett vergessen und ich bin richtig froh, das zu sehen, dass der da eine gute Zeit hat und jetzt auch noch eine erfolgreiche Zeit, weil ich glaube, erstmal als Fußballprofi in Italien, da hat man grundsätzlich erstmal schon mal eine ganz gute Zeit. Wenn es dann fußballerisch auch noch läuft, dann hat man eine richtig gute Zeit. Und man ist in Florenz, die sind Richtung Champions League unterwegs. Sie haben noch ein Spiel weniger, können auf den Champions League-Rang ziehen und kabbeln sich da so ein bisschen mit Juventus und Lazio. Und ich drücke die Daumen. Ich sag's, wie es ist. Die Fiorentina, ich finde das einen guten Club. Da sehe ich direkt immer Gabriel Batistuta im Nintendo-Trikot. Und die möchte ich gerne mal wieder in der Champions League sehen, weil das müsste schon ein paar Jährchen her sein. Ich gucke noch mal auf meinen schlauen Zettel, ob ich noch etwas anderes habe.
Ja, wenn wir schon in Italien sind, dann doch wahrscheinlich auch die damit verbundene Hoffnung, dass Como irgendwie die Liga hält, weil du mir ja gesagt hast, Junge, wir müssen nach Como, wenn das neue Stadion fertig ist.
Fahre ich auch in die zweite Liga, gar kein Problem. 2028 soll das neue Stadion, glaube ich, frühestens fertig sein. Ich weiß nicht, wie genau die das mit Bauplänen nehmen. In Deutschland ist das immer eher so eine Sache. Elbphilharmonie lässt grüßen und in Deutschland beziehungsweise in Hamburg gibt es jetzt schon das nächste Projekt, den Elbtower. Da wäre ich mit Daten immer vorsichtig. Also irgendwann, wenn das neue Stadion in Como steht, dann würde ich da gerne hin und das ist tatsächlich völlig ligaabhängig, weil
über unabhängig
vor und nach. Bitte?
Liga unabhängig meinst du?
Ja, völlig unabhängig von der Liga, weil am Ende bist du ja vor und nach dem Spiel direkt am Comer See und dann ist mir doch egal, in welcher Liga die spielen. Ich möchte ein bisschen Fußball und danach gibt es eine Pasta und ein Aperol mit einer schönen Aussicht. Da können die von mir aus auch in der Kreisliga B spielen, komme ich trotzdem vorbei.
Was meinst du, was die in italienischen Fußballstadien als ein Standardsnack anbieten? Das wird ja wohl keine Bratwurst sein, oder?
Pizza?
Ja, das ist ein guter Call.
Also hätte ich jetzt, oder weiß ich nicht, je nach Region wahrscheinlich, ne? Also wenn du jetzt irgendwie auf Sizilien bist, dann kriegst du vielleicht kleine Arancini, diese kleinen Reisbällchen oder so. Oh, gute Frage. Ich google jetzt einfach mal parallel Stadion-Snack Italien und guck mal, was da kommt. Ja, nix.
Ja, da kommt einfach ganz
Stadion Essen Italien.
Ja.
Stadion Essen weltweit. Oh, Sandwiches, glaube ich.
Ui, also ChatGPT, kurzer Live-Ausflug, der sagt, typische Stadion-Snacks in Italien sind ein Panino con Salsiccia, also ein Brötchen mit gegrillter Wurst, Arancini, du hast komplett recht, für alle die, die es nicht kennen, das ist mit einer der geilsten italienischen Snacks, die es gibt, frittierte Reisbällchen mit einer typischerweise Ragout-Füllung oder Mozzarella, sehr, sehr geil. Pizza al Taglio, klar, das ist ein, also handgroße Stücke Pizza. Tarali, gut, das finde ich langweilig, das sind so kleine, ist wie so Gebäck, so Knabberboxe. Eine Calzone, das finde ich wild.
Oh ja, stark.
Und,
richtig.
Naja gut, das kann ich jetzt nicht glauben, frittierte Meeresfrüchte, besonders ja, okay, in Küstenstädten beliebt, das sehe ich nicht. Ich glaube, da lügt Chat rum, aber den Rest hole ich durch.
Ja, also alleine dafür lohnt es sich schon, mal einen kleinen Ausflug nach Italien zu machen, ins Stadion, um einfach andere Köstlichkeiten kennenzulernen. Bevor wir zu 3 aus 9 kommen, wie wir das jede Woche machen, habe ich ja noch angekündigt eine kleine Überraschung. Ja. Und ich habe heute ein kleines Overrated, Underrated, oder wir können es auch abwandeln in einfach Hot or Not. Wir müssen da relativ schnell durchgehen, weil ich habe heute auch schon ChatGPT angeworfen. Und was ich da eingehackt habe, ist vergessene Spieler der Bundesliga. Und ich habe da ein paar Namen ausgeworfen bekommen und die würde ich gerne hier gleich im Schnelldurchlauf einmal mit dir durchgehen. Und dann musst du jeweils einfach nur kurz sagen, was du von diesen Spielern hältst. Ich pick mir da ein paar raus. Wir müssen nicht alle 15 nehmen, weil ein paar wiederholen sich. Ja, also ein paar können wir auch im Schnelldurchlauf machen dann. Ja. Aber über den einen oder anderen möchte ich gerne kurz mit dir sprechen. Bevor wir das aber machen, hier kurz auf Pause gedrückt. Ich habe schon wieder meine Blase unterschätzt und muss kurz auf die Toilette gehen. Bis gleich. So.
Da bist du ja wieder.
Und da geht es auch schon weiter. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, einfach zu sagen, ja, nee, das passt schon und das werde ich sicherlich aushalten. Und habe ich gedacht, ja, dann halte ich es aus, aber bin die ganze Zeit nervös. Deswegen machen wir halt einfach eine kurze Pause. Das macht ja gar nichts. Also, ChatGPT angeworfen, vergessene Spieler der Bundesliga. Ich werfe dir die Namen an den Kopf und dann kannst du ja einfach mal ein bisschen was dazu sagen. Und ich habe hier unter der Kategorie Stürmer, ChatGPT war so nett, mir das sogar zu kategorisieren, in Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer. Und der letzte Name auf der Liste unter den Stürmern, das ist ein Name, den habe ich lange nicht mehr gehört. Und das ist Johan Ganea vom VfB Stuttgart.
Oh Gott, Alter. Wann war das denn?
Ich gucke auch gerade, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob der nicht sogar auch Meister mit denen geworden ist. Der hat gespielt bei Stuttgart zwischen, da haben wir es, Stuttgart. Die haben ihn 99 gekauft bis 2003. Nee, da war der schon lange wieder weg. 4 Jahre hat er bei Stuttgart gespielt. Wann ist Stuttgart Meister geworden? Ich glaube 2007 mit Armin Fee. Das ist schon zu lang her. Das heißt, von 99 bis 2003 hat der gute Mann für den VfB Stuttgart gespielt. 107 Spiele, 34 Tore, 12 Scorer. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jedes zweite Spiel knapp ein Scorer.
Ja, aber wenn du mich jetzt fragst, Hot or Not, dann würde ich eher sagen Not, weil also den Typen habe ich auch komplett vergessen. Das ist ja also das ist sogar weniger als eine Randerscheinung, ehrlicherweise.
Ja, na gut.
Also nichts gegen.
Ich guck noch mal kurz.
Wo kommt der her? Ist Bulgare oder Rumäne oder irgendwie?
Rumäne. Ja. Beste Bundesliga-Saison war eine verkürzte. Da hat er nur 23 Spiele gemacht, aber 10 Tore, 2 Vorlagen. Ja, hat nur einmal zweistellig getroffen. Aber ja, das ist Jona Ganea. Aber dann lass uns doch direkt zum nächsten Namen springen, weil hier sind noch ein paar gute. Ebbe Sand.
Ja gut, top. Alleine schon, weil er natürlich jede Menge Content und Stoff für die ein oder andere Liedzeile gebracht hat. Absoluter Gewinner, der Typ.
Absolut, sehe ich auch so. Geckers und Martin Max, die hatten wir hier, glaube ich, beide schon mal in unserer Rubrik Spieler des Monats. Die wir auch, können wir auch mal wieder einführen, können wir hier mal wieder eigentlich machen.
Beide top.
Ailton haben wir auch schon besprochen. Alles drei geile Stürmer.
Ja, top, top, top.
Top, top, top. Mittelfeldspieler, Thomas Rosicki.
Geiler Typ, habe ich mal gerne gemocht. Rosicki war so einer.
Schnitzel.
Ja, der konnte Fußball spielen und war ein lieber Kerl und irgendwie habe ich immer es dem gegönnt. Den fand ich cool.
Fand ich auch gut. Ich habe gerade überlegt, ob ich den jemals in einem Interview überhaupt habe reden hören. Der war so sehr in sich gekehrt, glaube ich. Hatte ja dann echt auch noch eine gute Karriere bei Arsenal London. Der hat mal eine unfassbare Bude gegen den HSV gemacht in der Champions League und daran merkt ihr schon, wie lange das her sein muss. Hier bei ChatGPT steht noch der Hinweis dahinter, Techniker mit großer Klasse, aber oft verletzt. Und ich glaube, das fasst es eigentlich perfekt zusammen, muss ich sagen.
Chat ist so klug.
Gute Arbeit, ChatGPT. Der nächste Name ist Pablo Thiam.
Oh, geiler Typ, auch top. Also kann ich gar nicht anders sagen. Thiam, guter Junge.
Fleißiger Mittelfeldarbeiter steht hier noch dahinter. Und dann habe ich den nächsten Namen, das ist der in Klammern gesetzt. Asiatische Maradona, aber nicht nachhaltig erfolgreich. Wer könnte das wohl sein?
Asiatischer Maradona, aber nicht nachhaltig erfolgreich?
Ja.
Ach, du ahnst es nicht. Ach,
war zweimal in der Bundesliga.
Kollege Kagawa?
Nee.
Oh.
Ja, das ist Fernost, du musst Richtung Nahost denken.
Wahid Hashemian, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ali Karimi.
Ja, Ali.
Er ist bei den Bayern und dann hat ihn Magath nochmal zu Schalke geholt und hat dann festgestellt, der Junge kann keine 45 Minuten auf dem Platz stehen unter Magath, weil der läuft einfach nicht. Das ist der sogenannte asiatische Maradona. Der war in den asiatischen Ligen, glaube ich, wirklich einfach unfassbar gefeiert, weil das ein Ja, war bestimmt ein guter Techniker, aber körperlich war das halt eine Nummer zu wenig.
Ja, eher not. Also cooler Typ, hat Lust, gehört irgendwie auch zur Bundesliga der früheren Stunde, aber hat mich persönlich jetzt nie so hooked.
Nee, ist auch eher so Kultfaktor. Also der ist halt einfach so eine Legende, weil es um den herum halt so viele Geschichten gibt. Immer alle gesagt, ja, was das für ein toller Fußballer ist, aber wirklich was gerissen hat der Gute halt nie. Nächster Name, den können wir eigentlich auch kurz behandeln, Zvečko Misimović.
Ja, top, 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 richtig geiler Typ. Ja. Der Stern ist jetzt nicht ewig am Himmel geblieben, aber in der Zeit, die Entwicklung war auch cool, die er genommen hat, also das hat schon Spaß gemacht.
Ja, und deutscher Meister, ne, mit Wolfsburg, also da gibt's halt nicht viele Spieler, die das mal geschafft haben oder jemals schaffen werden, weil das ist im heutigen Fußball eigentlich undenkbar, dass das nochmal wiederholt werden kann. Nächster Name, auch ein deutscher Meister, Andreas Hinkel.
Eher not. Andreas Hinkel, ja, ist so ein richtig grundsolider Bundesligaspieler gewesen, der gefühlt aber irgendwie auf einer Welle mitgeschwommen ist und hat mich jetzt nie so richtig begeistert.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das war so eine die dunkle Phase der deutschen Nationalmannschaft, auch wo wir wirklich händeringend nach fähigen Menschen gesucht haben. Und dementsprechend haben wir da auch Leute auf Rechtsaußen genommen, wenn die vielleicht nach heutigem Standard nicht unbedingt Leute für die Nationalmannschaft gewesen wären. Er hat tatsächlich 21 Länderspiele gemacht, gestartet von 2003. Und das war genau diese Phase zwischen 2000 und 2006. Da sah es nicht gut aus um die deutsche Nationalmannschaft, auch wenn man dann kurz noch mal ins WM-Finale gekommen ist. Wie wir das geschafft haben, guckt euch an, gegen wen wir gespielt haben, dann wisst ihr Bescheid. Das war sehr glücklich. Machen wir weiter. Den Namen, lass uns den einfach weiter skippen. Christoph Metzelder, der ist wegen anderer Dinge beschäftigt. Aber dann habe ich hier noch eine absolute Innenverteidiger-Legende. Bei Comunio ist es, glaube ich, einer der Top 20 Spieler, und jetzt gehen wir ganz weit zurück, was die Punkteausbeute gibt, weil dieser Mann hat einfach jedes Jahr abgeliefert. Marcelo Bordon.
Ja, alleine wegen seiner Haarfärbung, dieses blond gefärbte Löckchen oder die blond gefärbten Löckchen. Marcelo Bordon, Top-Typ, weil einfach so einer von diesen aggressiven, nach vorne kämpfenden Defensivleute, fand ich immer cool, den Typen.
Aber wo hatte der denn blondierte Löckchen? Der hatte doch einfach nur so längere Haare oder hatte der mal so Strähnen drin?
Nee, also ich erinnere mich an eine Kurzhaarfrisur und dann hatte der meiner Erinnerung nach so Strähnchen in seiner Kurzhaarlockenfrisur.
Ich gucke gerade hier mal bei Google parallel. Ich glaube nicht. Vielleicht verwechselst du den mit jemand anders. Aber der hatte so, bei Schalke hatte der so lange, immer so nasse Haare. So nass. Die einfach so glatt runterhingen. Ich glaube, der hat die vor dem Spiel immer nass gemacht, aber ich finde ihn einfach viel legendärer für seinen Bart. Der hatte auch so diesen klassischen Kevin Kurani-Bart, ne? Ja. Und dann halt diese Haare, der sah halt einfach wild aus. Irgendwann hat er dann auch so ein Stirnband, die dann eine Zeit lang sehr modern waren unter langhaarigen Spielern. Aber die Bilder, der sah schon witzig aus, ja. Aber absolut stabiler Verteidiger und auch steht für eine Phase von Schalke, wo die halt immer richtig geile Kicker hatten. Das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Dann haben wir im Tor Weidenfeller.
Ja, der Roman.
Solide.
Solide ist solide. Weder hot noch not.
Nee, der ist einfach, da kann man nicht viel super Gutes zu sagen. Das klassische Gerry Ehrmann, heißt ja Gerry Ehrmann von Kaiserslautern, der Torwarttrainer. Alles super Torhüter auf der Linie, aber das ist ja so die letzte Riege, die da rausgekommen ist ja auch Trapp. Die sind halt am Ball, sind die alle nicht so stark und da gehört Weidenfeller auch zu. Trotzdem natürlich bei Dortmund eine super Karriere hingelegt. Und dann haben wir noch zwei absolute Legenden, unter anderem beim Hamburger Sportverein zwischen den Pfosten, Frank Rost und Hans-Jörg Butt.
Ja gut, beides Knallertypen, kann man gar nicht anders sagen. Also übrigens, ich habe dir gerade mal ein Bild geschickt, da kann man es im Ansatz erkennen.
Ja, ich sehe es gerade.
Und dann, ich schicke dir jetzt nochmal, wieso?
Ich glaube, das ist einfach sind einfach seine Haare, der war halt einfach blond.
Ja, aber der hatte die, siehst du seinen Bart, der ist auch so ein bisschen.
Nee, der hat einfach so ein bisschen blonden Bart.
Ja, dann war es halt nicht blondiert, aber der hatte halt so zwischendurch so gefleckt. So,
ja, okay.
Ne, weißt du, was ich meine? Aber die langen Haare, sind natürlich auch komplett geil gewesen bei Marcelo Bordon.
Die sind Killer, also wirklich. Diese langen, doch relativ dünnen Haare, so glatt nach unten, das war schon ein wilder Look. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Würde ich mich freuen, wenn er mal wieder zurückkommt.
Ja,
aber Rost und Butt, absolut top. Habe ich gerade den Namen nochmal wieder in Zusammenhang mit Harry Kane gehört. Hans-Jörg Butt, weil Harry Kane hat jetzt genauso viele Elfmeter-Tore, 9 in einer Saison, wie auch Hans-Jörg Butt. Und der Rekord liegt, glaube ich, bei 10 von Paule Breitner. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Harry Kane den dieses Jahr noch knacken wird. Das wird wahrscheinlich passieren.
Kannst du haben.
Ja, also wenn die Bayern jetzt bis Ende der Saison keinen einzigen Elfmeter mehr bekommen, das wäre komisch. Oder wenn Harry Kane jetzt auf einmal alle verschießt, nachdem er irgendwie 28 oder 29 in Folge getroffen hat. Halte ich für unrealistisch. Gucken wir mal, was passiert. Aber das waren meine hier kleinen Hot or Not. Danke ChatGPT, gute Arbeit geleistet. Ich bin ja mal nett zu den Maschinen, weil wenn die uns irgendwann alle hier beherrschen und übernehmen, dann sollen die sich doch an mich erinnern, dass ich immer bitte Danke gesagt habe. Vielleicht bekomme ich dann irgendwie einen netten Posten. Weiß ich nicht. Gucken wir mal.
Ja, oh Gott. Ja, ne, das hat Potenzial für ein Rabbit Hole, in das wir jetzt abdriften.
Nee, wir wollen jetzt hier nicht die Matrix rezitieren oder ähnliches. Wir gehen jetzt einfach zu 3 aus 9. Da haben wir natürlich wie jede Woche 3 knackige Spiele mitgebracht. Und in dem Kontext hatte ich auch noch eigentlich was für die Fußballwoche. Das kann ich hier noch vorne ranschieben, bevor wir in das Spiel selber gehen. Niko Kovac ist bei Dortmund gestartet, das ist das eine. Leute, die die Bundesliga schon geguckt haben und nicht erst warten, hier auf uns warten, bis sie die Ergebnisse überliefert bekommen, die werden gesehen haben, dass das Debüt in die Hose gegangen ist und dass unter der Woche schon Sven Mislintat seinen Hut nehmen musste nach ein paar Monaten zweites Engagement beim BVB und Lars Ricken räumt ein wenig auf und stärkt seine Position. Einmal was Mislintat angeht, hat auch schon eine klare Ansage an Matthias Sammer gemacht, so rumort es, dass er doch bitte seine TV-Arbeit zu unterlassen hat, zumindest wenn der BVB parallel spielt in der Champions League. Und das, was wir ja die letzten Wochen auch schon so ein bisschen besprochen haben, dass da eigentlich zu viele Leute am Werk sind und sich gegenseitig irgendwie, ja, die Wurst vom Brot nehmen wollen. Die Butter, sagt man auch. In dem Fall ist es aber bei mir eine Wurst. Und ja, das wird jetzt so ein bisschen ausgedünnt. Hast du das mitbekommen? Wahrscheinlich.
Ja, habe ich mitbekommen. War natürlich absolut notwendig, dass das jetzt mit dem Trainerwechsel vor dem Debüt des neuen Trainers passieren musste. Also in Dortmund, du sagst es, rumort es nicht nur, sondern da ist richtig Unruhe drin. Und das ist gleichzeitig der perfekte Übergang, weil es ja das erste der drei Spiele ist, die wir uns für diesen Spieltag rausgesucht haben, für diesen 21. Spieltag. Die Rede ist vom Heimspiel des BVB gegen den VfB Stuttgart. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund der Transferaktivitäten beider Vereine vor der Saison ein ohnehin spannendes, denn es wurde ja hin und her gewechselt. Guirassy ist von Stuttgart nach Dortmund gegangen. Anton ist nach Dortmund gegangen. Ich merke gerade, von Dortmund ist niemand nach Stuttgart gegangen, aber ist ja egal. Nee.
macht ja nichts.
Macht ja nichts.
Einbahnstraße.
Genau, ist eine Einbahnstraße. Und besonders Waldemar Anton ist ja jemand, der anders als Guirassy sein Fett so richtig weggekriegt hat von der Cannstatter Kurve, ob seines Wechsels nach Dortmund. Das hat zu tun mit bestimmten Aussagen, die Anton getätigt hat, etc. pp. Das wollen wir jetzt nicht wieder rausgraben, aber Anton wurde von den Stuttgarter Gästefans kontinuierlich ausgepfiffen bei jedem Ballkontakt. Und warum ist das so erwähnenswert? Es ist halt deshalb erwähnenswert, weil Anton ein Tor macht. Und zwar das erste, das 1:0 in diesem Spiel für den VfB. Er macht nämlich ein Eigentor. Sehr zur Freude der Gästefans, auch noch vor der Gästekurve. Das, ja, wie soll ich sagen, ist natürlich überschaubar vor den eben genannten Hintergründen. Chabot macht das 2:0, also wieder ein Innenverteidiger, wieder ein Stuttgarter.
Schönes Tor.
Dieses Mal, genau, schönes Tor. Dieses Mal in Stürmermanier zum 2:0 nach 61 Minuten. Und dann verkürzt Brandt nochmal in der 81. Riasson verliert völlig die Nerven, sieht gelb-rot und kommt aus dem Schimpfen gar nicht mehr raus gegen das Schiedsrichtergespann. Und Dortmund verliert, nachdem ich glaube, Jule Brandt auch in der letzten Szene nochmal einen Freistoß auf dem Schlappen hat und den völlig lustlos irgendwo Richtung Tribüne donnert. Das war ein überschaubares Debüt von Niko Kovac. Wie hast du das Spiel gesehen?
Das war nicht, da war nicht alles schlecht und Dortmund war, wenn man sich die Statistiken anguckt, sogar eigentlich die überlegene Mannschaft. Das Ergebnis, wenn du jetzt nur die Statistiken anguckst, es kommt wahrscheinlich sogar ein bisschen überraschend. Die Tore, die fallen einfach zu billig. Und wenn man jetzt auch die Videos schon gesehen hat von Kovac, die aus dem Training aufgetaucht sind, dann muss man sich wirklich fragen, was mit der Dortmunder Mannschaft los ist und ob die einfach wirklich mal geschüttelt werden müssen und wachgerüttelt werden müssen. Dass Kovac wirklich im Training die einfachsten Dinge anscheinend nochmal ansprechen muss, dass es so Fußball gespielt wird. Hey, du spielst den Ball und dann läufst du dich frei. Und dann spielst du wieder den Ball und dann läufst du dich wieder frei. Also ich werde aus diesem Verein und aus dieser Mannschaft aktuell nicht schlau, weil dass die das Potenzial haben und auch hier und da, auch in dieser Saison und gerade ja auch letzte Saison auf Champions-League-Ebene, dass sie das abrufen können und dann für eigentlich alle Vereine, inklusive Real Madrid, gefährlich werden können. Das haben die ja schon gezeigt. Und der Kader wurde im Vergleich zum letzten Jahr eher noch gestärkt als geschwächt. Und trotzdem kriegen sie es einfach noch nicht auf die Straße. Das ist jetzt noch nicht die Schuld von Niko Kovac. Das wäre ein bisschen sehr gemein, jetzt zu sagen, ja, guckst du mal, nach 3 Tagen hast du es immer noch nicht hinbekommen, was hier vorher 3-4 Trainer auch nicht hinbekommen haben. Ist ein Spiel, was man einfach jetzt noch nicht bewerten sollte. Das ist das erste Spiel, da war viel Unglückliches dabei, es war nicht alles schlecht, aber es ist jetzt auch mal wieder eine Heimniederlage, nachdem Dortmund vor allem zu Hause überzeugen wusste. Es ist erst die zweite Heimniederlage. Wenn sich das jetzt auch noch einschleicht, dann kann man wahrscheinlich in 5-6 Wochen schon sagen, gut, mit der Champions League brauchen wir nicht mehr argumentieren oder darauf hoffen. Ich habe aktuell noch nicht die Fantasie, dass Kovac am Ende mit Dortmund in die Champions League kommt. Ich sehe eher, dass Dortmund sich nächstes Jahr mit Euroleague oder Conference League zufrieden geben muss.
Ja, das ist natürlich ein gutes Stichwort, weil genau darum ging es ja auch in diesem so wichtigen Heimspiel für Dortmund, den Anschluss nicht zu verlieren. Jetzt ist Dortmund Elfter mit 29 Punkten, während Stuttgart durch die 3 Punkte auf 5 bleibt und 35 Punkte verzeichnen darf. Das heißt, es sind jetzt genau diese zwei Spiele und nicht mehr dieses eine Spiel, was es hätte sein können, beziehungsweise Punktgleichheit hätte sein können oder nahezu Punktgleichheit. Das ist schon relativ richtungsweisend gewesen, würde ich behaupten. Denn wenn wir davon reden, dass der nächste Spieltag, ich greife kurz vor, zwischen Bayern und Leverkusen sowas wie eine Weichenstellung im Meisterschaftskampf ist, dann kann man das ja auch übertragen auf dieses Duell Stuttgart gegen Dortmund sagen. Das könnte jetzt irgendwie eine Weichenstellung im Kampf um die Champions-League-Plätze dieser zwei Mannschaften gewesen sein. Und das hat Stuttgart für sich entschieden. Was ich auffällig fand, Guirassy war ja in den letzten Wochen mit Gittens zusammen, meinem Empfinden nach, eigentlich immer noch sowas wie der Hoffnungsträger, der hat irgendwie funktioniert, der hat seine Tore gemacht, der war ein Geist in diesem Spiel, der hat nicht stattgefunden. Keine Ahnung, ob das auch damit zu tun hatte, dass er gegen die alten Kollegen gespielt hat, die genau wussten, wie sie ihn zu stellen haben, oder es vielleicht auch eine Kopfsache war, oder einfach nicht sein Spiel, kannst du ja auch mal haben. Aber das fand ich schon recht bemerkenswert.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass Hoeneß da einfach auch den richtigen Plan hatte, für seinen ehemaligen Spieler ganz genau zu wissen, was muss man eigentlich machen, damit der sich nicht entfalten kann, weil wenn Guirassy schalten und walten kann, wie er möchte, dann hat man letztes Jahr bei Stuttgart ganz gut gesehen, wie der dann Verteidigung wirklich auseinandernehmen kann. Und insgesamt, ja, Guirassy, der performt eigentlich okay bei Dortmund, aber dieses perfekte Match, so wie es bei Stuttgart war, davon ist es noch ganz, ganz weit entfernt. Mhm. Schauen wir mal, wie es sich unter Kovac entwickelt. Oh, ja, also ich tue mich wirklich schwer, da irgendwie etwas sehr, sehr Positives an diesem Dortmunder Team aktuell zu sehen, weil ich Kovac als Trainer jetzt auch, ich mag den einfach so, dieses Grummelige, ähnlich wie bei Baumgart auch, das gibt mir einfach nichts. Also ich möchte, wenn ich selber meinen Verein sehe, dann möchte ich bei der Pressekonferenz, die ich mir immer gerne angucke, um irgendwie ein paar Insights zu bekommen vor dem Spiel vom Trainer, dann möchte ich da jemanden haben, der nett ist und der ein bisschen Charisma hat. Das sehe ich bei Niko Kovac nicht. Ich sehe das nicht, dass der die Dortmunder Fans hinter sich bringt mit seiner Art. Ich weiß nicht, ob das nicht einfach schon so ein nächste Projekt zum Scheitern verurteilt ist. Das ist der Wunsch Trainer von Lars Ricken gewesen, der sich da einfach auch sozusagen Stärke bewiesen hat, durchgesetzt hat und direkt gesagt hat, der wird es und Tölberg darf nicht weitermachen. Gucken wir mal, was im Sommer alles passiert und ob dann vielleicht auch Ricken wackelt, wenn jetzt die Champions League verpasst wird, wenn Kovac nicht funktioniert, der von Ricken installierte Trainer, ob da dann vielleicht langsam wirklich mal ein bisschen mehr in Bewegung gesetzt wird und nicht immer nur geschaut wird, wen haben wir noch in den eigenen Reihen, der es bisher noch nicht verkackt hat und darf es jetzt versuchen. Gucken wir mal.
Ja, bei Social Media übrigens hat Kovac jetzt schon wenig Rückendeckung von den eigenen Fans, das muss man leider so festhalten. Einfach weil hier schon erste Fehler gemacht wurden, laut der Anhängerschaft. Also in Sachen Aufstellung nicht wirklich was verändert. Spieler, die zuletzt in der Kritik standen, noch geschützt und stark gemacht, sie wieder aufgestellt. Einen Riasson nicht geschützt, nachdem der schon gelb gefährdet und für viele ersichtlich auf 180 war, nicht gewechselt. Und auch die Jungs, die er geschützt hat, also einen Sabitzer, einen großen Brand. Ja, Brandt macht den Anschlusstreffer, aber abgesehen davon sind das alles keine Leitwölfe. Das, ja, wie soll ich sagen, kommt nicht so gut an. Und dieser letzte Freistoß, deswegen erwähnte ich ihn eben, da hat Dortmund nochmal die Möglichkeit, aus einer guten Position einen Standard zu treten, der womöglich ein 2-2 provoziert. Der war halt, das hatte so viel Symbolcharakter für dieses ganze Spiel und das haben die mehreren 10.000 im Stadion ähnlich gesehen. Das war ein verkacktes Debüt für den Nico. Gucken wir mal, wie es weitergeht mit Dortmund.
Ja, lass uns dann doch damit direkt zum nächsten Spiel gehen. Julian Brandt, ja, vielleicht als Abschließendes, der ist ja wirklich, der spielt ja nie komplett schlecht. Ja, ist auch gelogen. Also 4-2 in Kiel untergegangen, da waren wahrscheinlich alle schlecht. Aber ansonsten, du weißt halt eigentlich immer, was du von Julian Brandt bekommst. Aber dass Dortmund mal in so einer Verfassung war in den letzten Jahren, dass so ein Spieler wie Julian Brandt mal wieder so eine Serie hat und richtig aufblüht und über Wochen Gegner dominiert mit dem, was er kann, das haben die schon seit Monaten, Jahren nicht hinbekommen, sich mal in so eine solche Phase zu spielen, weil der Typ, der kann alles, aber Konstanz ist halt wie so oft und wie bei vielen Spielern dieser Art immer ein Thema. Und wenn das, was er kann, auch noch konstant passiert, dann wird er auch nicht mehr bei Dortmund spielen. Das muss man leider auch dazu sagen. Lass uns mal zum nächsten Spiel gehen. Das ist eins von einem Trainer, den ich hier gerade schon wieder angesprochen habe. Es ist der Baumgart. Der hat schon wieder gepunktet und die Hoffenheimer haben schon wieder verloren, sodass Dennis Geiger sich nach dem Spiel ans Mikrofon gestellt hat und gesagt hat, wir geben 90 Millionen aus und sind 15. Mir fehlen die Worte. Mit den neuen Winterzugängen Leo Østigard und Batsumana Touré spielen die Spieler Nummer 33 und 34 in der laufenden Saison. Und das klingt erstmal, als wären das ungefähr 10 zu viel, um eine eingespielte Mannschaft irgendwann mal einzustellen. 0 zu 4 ist das Ergebnis. Und das, was man so gelesen hat und gehört hat von den Hoffenheimer Spielern, die waren damit ganz gut bedient, weil das hätte auch höher ausgehen können.
Ja, also das war eine komplette Demontage und wir reden hier von Union Berlin, die zu Gast waren. Die sind jetzt wahrlich nicht dafür bekannt, Tore am Fließband zu produzieren und eine starke Saison zu spielen.
Schlechteste aber, Offensive der Liga,
ja,
oder?
Also genau, also wenn du dir das mal reinfährst, dann musst
bis
du...
Bis vor dem Spiel jetzt.
Genau, bis vor dem Spiel. Wenn du dir das mal reinfährst, dann musst du festhalten, das war in allen Belangen zu wenig und eine völlige Blamage für Hoffenheim. Ich meine, da ist natürlich auch viel zusammengekommen. Ne? Also wenn du dir reinziehst, dass Hollerbach doppelt trifft und ein Ljubicic, der Neuzugang auf Unioner Seite, eingewechselt wird, mit seinem ersten Ballkontakt in der Bundesliga ein Tor macht, ein eingewechselter Ilic trifft, der für Parteien gekommen ist, da musst du dir Fragen stellen. Das spricht ja dafür, dass die Hoffenheimer überhaupt nicht damit klargekommen sind, sich auf neue Spieler, Systemwechsel, frische Luft einzustellen. Und da frage ich mich, ist das auch ein Teil der Spielanalyse im Vorfeld? Ist das eine Einstellungssache der Spieler? Ist das eine Reaktionssache und eine Einstellungssache des Trainers im taktischen und im personellen Bereich? Also ich habe so viele Fragezeichen, was auch das ganze Thema Coaching angeht, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll bei Hoffenheim. Und aufhören tut es auf jeden Fall da, dass du nach dem Spiel ins Stadion guckst. Wir reden hier von einem Heimspiel der TSG Hoffenheim. Und es sind schon vor Abpfiff 80%, glaube ich, aus dem Stadion gegangen, geflüchtet, will man fast sagen. Und nach dem Spiel waren es kaum noch ein paar hundert Fans, die übrig geblieben sind, um die eigene Mannschaft auszupfeifen. Also, dass dieses ganze Konstrukt, und ich glaube, dieses Wort Konstrukt nimmt der Trainer selbst in den Mund, jetzt aus dem Kontext gerissen, aber er nimmt es in den Mund, dieses ganze Konstrukt bröckelt gerade und ich bin ganz ehrlich, ich würde mich überhaupt keine Sekunde beschweren, wenn die absteigen. Weil die Entwicklung der letzten Jahre ist ja auch wirklich, die zeigt ja eindeutig nach unten. Die haben ja schon das ein oder andere Mal in den letzten 3, 4, 5 Jahren gegen den Abstieg gespielt und ist immer wieder rumgerissen. Würde auch dieses Jahr nicht überraschen, wenn du dir anguckst, dass Kiel und Bochum natürlich auch noch da unten rumdümpeln. Aber das war mehr als besorgniserregend.
Ja, und es ist ja so wild, dass Hoffenheim letztes Jahr wirklich noch in die Euroleague gekommen ist und letztes Jahr auch mit sehr, sehr wenig Punkten das geschafft hat. Aber dennoch kannst du nicht von einer positiven Entwicklung sprechen, weil letztes Jahr bist du mit so dermaßen wenig Punkten ins europäische Geschäft gekommen. Also die Entwicklung auch jetzt unter Ilzer, das ist eigentlich nichts. Also du gewinnst da irgendwie noch ein Euroleague-Spiel, sodass du fast noch weiterkommst in Anderlecht. Aber ansonsten hast du aus den letzten Wochen, hast du genau ein Bundesligaspiel gewonnen und das ist gegen Kiel. Und wenn du das nicht gewinnst, dann kannst du den Betrieb auch eigentlich gleich abmelden, wenn du irgendwie nicht absteigen möchtest. Ansonsten der letzte Sieg davor und Ilzer ist jetzt 11 Spiele am Werk, der hat 2 Spiele gewonnen. Gegen Kiel und Augsburg war ein Testspiel. War das das einzige Spiel von Ilzer? Aber gegen wen hat er denn noch gewonnen? Das ist ja schon wieder ewig her. Meine Güte, ich finde es nicht mal. Gegen Bochum. Ja super.
Jetzt kannst du natürlich sagen, gegen die musst du gewinnen, ne? Klar. Ja. Aber ziehst dir rein, wenn du jetzt nach vorne guckst. Du spielst jetzt gegen Bremen und Stuttgart. Das sind hands down 0 Punkte, weil beide Mannschaften sind im Moment gut drauf und Hoffenheim kann denen nicht das Wasser reichen. Dann hast du
ah,
so.
Stimmt auch nicht. Sorry. Kurzer Einschub. Gegen Leipzig haben sie dieses wilde Spiel gewonnen.
Ja.
Also, ja, Bochum war noch unter dem alten Trainer, aber gegen Leipzig und gegen Kiel und das Spiel gegen Leipzig gewinnen die von 10 Mal wahrscheinlich auch genau einmal, weil das so ein wildes Spiel war. Nach dreifachem Rückstand dann noch das Spiel gedreht. Aber ja, insgesamt hat Ilzer jetzt 9 Punkte in 11 Spielen, 0,82 Punkte im Schnitt. Das ist nix.
Nee, das ist nix. Also die nächsten beiden Spiele, wenn du mich fragst, 0 Punkte. Und dann kommen 3 Spiele am Stück, in denen du entscheiden kannst, ob du drinbleiben möchtest oder ob du absteigst, weil du dann nach Bochum fährst, Heidenheim empfängst und nach Pauli fährst. Und das sind Schlüsselduelle und zwar 3 am Stück. Die musst du irgendwie auf deine Seite ziehen, verlieren, verboten. Denn nach hinten raus wird das ganz schön knackig. Leipzig, Mainz, Freiburg, Dortmund, Gladbach, Wolfsburg, Bayern, alle irgendwie mehr oder weniger gut drauf.
Ja, kannst du vielleicht noch Augsburg, kannst du noch mit reinzählen in die Spiele der oder in die schlagbaren Spiele für Hoffenheim? Die sind alle 4 am Stück nach, also Bremen, in Bremen und gegen Stuttgart sehe ich auch nicht, aber dann, wie du schon gesagt hast, Bochum, Heidenheim, Pauli, Augsburg. Da könnte sich wirklich entscheiden, ob es ganz weit nach unten geht oder ob sie den Kopf aus der Schlinge ziehen. Aber wirklich besorgniserregende Zustände bei Hoffenheim, haben sich erst komplett Sturm Graz installiert auf etlichen Positionen, dann noch den halben Kader mitgenommen. Und jetzt sieht man mal, österreichische Bundesliga ist vielleicht nicht deutsche Bundesliga. Und ja, es bröckelt wirklich hier und da in Hoffenheim. Wäre okay, wenn sie runtergehen, habe ich keine Emotion zu. Emotionen gab es allerdings, es sei denn, du möchtest noch auf dieses Spiel eingehen, sonst nutze ich diese Überleitung zu dem letzten Spiel, was wir mitgebracht haben.
Nee, außer dass man sich in Hoffenheim bei Social Media fragt, warum Materazzo noch gleich entlassen wurde. Also da herrscht viel Sarkasmus, aber das beschreibt die ganze Situation, glaube ich, perfekt.
Ja, lassen wir so stehen, gehen wir rüber, Topspiel. Samstag 18:30 Uhr, 2 Bundesliga-Urgesteine. Borussia Mönchengladbach empfängt Eintracht Frankfurt. Und das Spiel ging los wie die Feuerwehr. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Frankfurter Auswärtsfans haben Feuerwerk gezündet, sodass beinahe die Feuerwehr kommen musste. Leichte Verzögerung beim Anstoß. Es war eine tolle Atmosphäre. Es war eine richtig, richtig knackige erste Halbzeit. Und in der steht es dann auch relativ schnell 1:1. Nach geschlagenen 31 Minuten treffen die beiden Top-Stürmer Kleindienst nach Vorlage Neuhaus, der endlich mal wieder ran durfte und ein gutes Spiel gemacht hat, aus meiner Sicht. Mhm. Und Ekitike macht den Ausgleich nach einem sehr schönen Schlenzer von Hugo Larsson, den der Torwart der Gladbacher gerade noch so an die Latte lenken konnte, Nikolas. Richtig schön übergegriffen. Das war so die Oliver Kahn-Gedächtnispose. Nach links fliegen und mit dem rechten Arm übergreifen und den Ball noch so antitschen. Das sah richtig gut aus. Ekitike hat sich gedacht, das habe ich mir gerne angeguckt. Ich schiebe den Ball jetzt aber trotzdem zwischen die beiden Pfosten. Und dann stand es 1:1. Und das war bis zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, auch ein gerechtes 1:1. Und in der zweiten Halbzeit sorgt Frankfurt dann dafür, dass die Eintracht eigentlich sagen muss, da sind uns vielleicht am Ende 2 Punkte verloren gegangen, weil die zweite Halbzeit deutlich an Frankfurt ging, würde ich sagen. Wie hast du das Spiel gesehen?
Eigentlich ziemlich ähnlich. Es war ein unterhaltsames Spiel. Die Gladbacher haben gezeigt, dass sie in den letzten Wochen eine ganz vernünftige Entwicklung genommen haben und waren ein Gegner auf Augenhöhe. Die Frankfurter haben viel von dem gezeigt, was sie diese Saison ausmacht. Und gleichzeitig hat man gemerkt, dass natürlich der Aderlass in Form des Weggangs von Marmoush dafür sorgt, dass man sich da ein bisschen neu einstellen muss. Und ja, also von daher glaube ich auch ein völlig leistungsgerechtes 1:1. Bin bei dir, Frankfurt hätte es in der zweiten Halbzeit ziehen können müssen. Das war dann ein bisschen glücklich von Gladbach, die das wohl eher als gewonnenen Punkt und die Frankfurter als verlorene 3 Punkte betiteln dürften. Ich muss noch mal einen kurzen Einschub machen, auch wenn ich springe. Die Partie, in der die Mannschaft mit den meisten geschlagenen Flanken an diesem Spieltag unterwegs war. Welche Partie glaubst du, ist das gewesen und welche Mannschaft ist das gewesen?
Also meine Überlegung geht da immer direkt nach Baumgart. Das heißt, ich hätte als aus einem Impuls heraus hätte ich Union Berlin gesagt.
Du bist im richtigen Spiel. Allerdings ist Hoffenheim mit 30 geschlagenen Flanken deutlich führend die Mannschaft dieses 21. Spieltags, was geschlagene Flanken angeht. Finde ich komplett
30 ist crazy.
Ja, komplett konträr zum Vergleich. Leverkusen hat 23 geschlagen und ist, glaube ich, auf Platz 2. Und zu dem Spiel, ich komme deswegen drauf, weil ich mir die Statistiken von Gladbach gegen Frankfurt angeguckt habe. Und Tim Kleindienst ist für mich, der hat ja auch wieder nach Flanke Kopfball getroffen, ist für mich so einer der Spieler-Stürmer in der Liga, der am geilsten Flanken verwertet. Und ich finde, mit 15, 16 geschlagenen Flanken auf beiden Seiten jeweils ist das gar nicht mal so furchtbar viel dafür, dass du vorne drin so einen Strafraumstürmer drin hast. Die Frankfurter wiederum, ja, ETKT kann das auch, haben aber auch vorher schon nicht, als Mamouche noch da war, haben für mich gar nicht so diese typischen Flankenabnehmer, sondern sind halt viel übers Tempo, über den Konter, auch über Dribblings 1:1 gegen Situationen zu Toren gekommen. Haben gerade in Halbzeit 1 das falsche Stilmittel gewählt und in Halbzeit 2 dann wieder viel mehr am Boden gemacht. Lediglich die Ummünzung in ein zweites Tor hat gefehlt.
Ja, die Frankfurter jetzt ja auch mit dem neuen Stürmer Batshuayi, der kurz vor Schluss nochmal gekommen ist. Man kennt ihn noch aus seiner Leihe bei Borussia Dortmund. Den haben sie von, ich weiß jetzt gar nicht von welchem türkischen Verein, weil er hat in den letzten 18 Monaten, glaube ich, bei allen gespielt in Istanbul. Ich glaube, er kam jetzt von Galatasaray, nachdem er vorher bei Fenerbahce war und davor kurz bei Beşiktaş. Der kennt also Istanbul sehr gut und scheint sich da wohl zu fühlen. Trotzdem ist er jetzt zu Frankfurt gewechselt. Und ja, das ist wahrscheinlich auch jetzt nicht das klassische Kopfballungeheuer, so wie Tim Kleindienst auf Seiten der Gladbacher. Dementsprechend ja auch eher dann eine Ergänzung für Ekitike, ein kleiner Ersatz für Mamouche, natürlich auf einem anderen Level beziehungsweise auch mit einem anderen Fokus, wie der Spieler spielt. Aber Tim Kleindienst, der steht in der Luft. Also das ist wirklich geil zu sehen, ja. Wie gefährlich Flanken sind, wenn Tim Kleindienst im Strafraum unterwegs ist. Der ist nicht nur groß, der hat ein gutes Timing, der hat eine gute Sprungkraft und dann, ja, dann wird es regelmäßig gefährlich. Finde ich gut. Das hat damals schon, oh Gott, hat es Oliver Pocher oder Elton? Flanke, Kopfball, Tor, so stellen wir uns unsere Mannschaft. Schwarz und Weiß.
Pocher.
Das müsste Pocher, ne?
Ja, ziemlich sicher Pocher.
Ja, dann hat sich das wahrscheinlich Tim Kleindienst in jungen Jahren schon gedacht. Da möchte ich irgendwann mal hin. Genau das soll mein Spiel sein, weil das macht der Junge wirklich unnachahmlich. Insgesamt bleibt es bei dem 1:1. Frankfurt festigt seinen Champions-League-Platz ein wenig, auch wenn wir gerade parallel sehen, dass die Leipziger sehr wahrscheinlich gegen St. Pauli gewinnen werden. Und Stuttgart auch rangerückt ist durch die 2 Punkte mehr. Das heißt, Frankfurt hat immer noch einen kleinen Puffer. Die haben immer noch 3 Punkte auf Leipzig, 4 Punkte auf Stuttgart. Für die Gladbacher bedeutet das ein Platz 8 und immer noch die Schlagdistanz auf die europäischen Plätze, vor allem Schlagdistanz auf Freiburg und den 6. Platz. Ansonsten hat sich gar nicht so viel getan. Kein Team hat jetzt besonders große Sprünge gemacht. Das sind alles so Positionswechsel von 1-2. Ganz oben hat sich gar nichts verändert und in den Top 5 ganz unten zwischen 15 und 18 hat sich auch nichts verändert. Und wie sich das so in den letzten Jahren in der Bundesliga immer wieder darstellt, ist eigentlich die Spannung irgendwo zwischen Platz 12 und 6, wenn es um die europäischen Plätze geht. Alles andere wird dann doch schon relativ schnell immer ausgespielt. So dass sich da nicht mehr so ganz viel bewegt. Hast du für dich, habe ich dir die Frage schon mal gestellt, hast du für dich ein Team, was du sagst, die schaffen es in die Euroleague?
In die Euroleague?
Boah, nee. Ja, also Platz 5 oder 6.
Ja, wir haben viel über die ersten 4 gesprochen. Ich habe da auf die Frage hin immer gesagt, Frankfurt, das würde ich mir wünschen. Wir haben über die Euroleague beziehungsweise Platz 5, Platz 6 gesprochen, insofern als dass ich jetzt schon mehrfach moniert habe, dass der aktuelle Punkteschnitt, der reicht, um da oben rumzuschwirren, unbefriedigend ist für mich. Und das geht eigentlich auch einher mit der Antwort, die ich dir jetzt gebe. Aktuell finde ich, verdient es nicht so richtig, jemand da überhaupt vertreten zu sein. Da muss noch mal irgendwie einzelne Mannschaften müssen da noch mal eine richtige Schippe drauflegen, dass ich nachher sage, cool, ich bin da auch froh Notes, dass diese oder jene Mannschaft uns in Europa vertritt.
Ja, verstehe ich. Ich bleib dabei, ich wünsche mir die Stuttgarter in der Euroleague. Ich glaube, das ist gerade für die der bessere nächste Schritt, auch wenn die finanziell wahrscheinlich andere Pläne haben, aber einfach ein Jahr mal Euroleague spielen mit Teams eher auf Augenhöhe als in der Champions League, das könnte ich mir echt ganz gut vorstellen, dass es für die nochmal richtig Spaß machen könnte. Ein paar internationale Fahrten, wo man dann die Spieler einfach auch mal wirklich gewinnen kann, in einer höheren Deutlichkeit, als es vielleicht in der Champions League der Fall ist, wo man dann sich die Spiele wirklich erkämpfen muss. Und dann kommt man vielleicht einfach mal irgendwie ins Halbfinale der Euroleague. Das würde ich ganz gerne sehen. Und ich glaube, auf Conference League-Ebene, das ist mir eigentlich relativ egal, ob das jetzt Freiburg, Mainz, Gladbach, Wolfsburg oder Bremen oder mit ganz viel Glück die Dortmunder werden. Daumen sind gedrückt, das ist mir eigentlich relativ egal. Was wir noch zur Tabelle sagen müssen, es sind leider mittlerweile jetzt 8 Punkte Vorsprung der Bayern vorm Topspiel. Das heißt, es ist eigentlich schon, ein Do-or-Die-Spiel für Leverkusen nächste Woche, weil wenn sie dann nochmal auf 5 Punkte rankommen, da geht noch was. 11 Punkte sehe ich nicht, dass sie die noch aufholen. Das heißt, eigentlich auch 8 Punkte sind schon fast zu viel. Eigentlich Leverkusen muss wirklich gewinnen, um das Meisterschaftsrennen spannend zu halten, weil ich sehe die Bayern nicht so oft patzen, auch wenn Leverkusen erst ein einziges Spiel verloren hat dieses Jahr. Die Bayern werden jetzt nicht regelmäßig da Spiele abgeben, gerade in der Bundesliga, auf der Champions-League-Ebene schon eher. In der Bundesliga sehe ich die souverän durchmarschieren und ach ja, hast du einen Tipp für nächste Woche? Wie ist dein Formbarometer, was Leverkusen und Bayern angeht?
Ich glaube, dass die Bayern das mit 2 Tordifferenz gewinnen werden.
Die spielen in Leverkusen, ne? Ja, 18:30 nächste Woche Samstag. Primetime, Bundesliga, Flutlicht und Platz 1 gegen Platz 2. Da ist eigentlich alles drin. Ich befürchte leider auch, da stimme ich dir zu, ich glaube auch, trotz Auswärtsspiel, die Bayern werden das gewinnen. Ich sage aber nicht mit 2 Toren, ich sage, es wird ein 2:1, das klassische Fußballergebnis. Und dann sieht's bitter aus für Leverkusen, was die Meisterschaft angeht.
Ja, dann ist, also ich habe ja eben schon gesagt, das Ding ist meiner Meinung nach auch jetzt schon durch. Aber klar, also wenn du jetzt Bayern schlägst, dann kommst du nochmal ran, aber selbst dann müsste Bayern ja noch 2, wenn nicht sogar 3-mal schwächeln und verlieren. Und auch das sehe ich ehrlicherweise aktuell überhaupt nicht passieren. Also das ist, gegen wen sollen die Bayern jetzt in der Bundesliga aktuell verlieren?
Ja, sehe ich absolut auch so. Wenn dann mal unentschieden oder klar, man kann auch mal ungünstig verlieren. Aber wenn die Leverkusen geschlagen haben, dann gibt es noch 2-3 Teams, gegen die es eng wird. Und ansonsten musst du eigentlich bei jedem Spiel mit einem Sieg der Bayern rechnen. Klar, irgendwann passiert auch mal ein Unentschieden oder so. Aber wenn du 11 Punkte Vorsprung hast und die Bayern das am nächsten Wochenende jetzt gewinnen, was soll da noch passieren? Da stimme ich dir zu. Da können die Bayern sich fast schon eher ein bisschen auf die Champions League konzentrieren, auch wenn das natürlich Quatsch ist. Du musst in jedem Spiel die Spannung hochhalten, sonst wirst du auch nicht Meister, auch wenn du 20 Punkte Vorsprung hast. Aber so wie die Maschine unter Kompanie geölt ist, habe ich da keine Bedenken. Ich glaube, wir haben es für diese Woche, Lukas.
Wir haben es für diese Woche. Ich bin froh, dass wieder Bundesliga und zweite Liga war. Ich habe den DFB-Pokal verdaut. Wir können weitermachen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Woche, wenn dann der Kassenschlager Leverkusen gegen Bayern gespielt wurde und wir drüber reden werden, ziemlich sicher sogar. Ich danke dir, es war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken und ich wünsche allen einen schönen Restsonntag, beziehungsweise wenn ihr es hört, ist es schon Dienstag, einen Restsonntag absolut gehabt richtig zu haben.
Gehabt zu haben, Vergangenheit, Imperfekt, Perfekt 2. Keine Ahnung, ob es sowas überhaupt gibt. In Deutsch war ich Kreide holen. Leute, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.